Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus und heute am Tag der Aura, natürlich mit Pit Gottschalk.
Am Tag der Aura, wie meinst du das denn, Malte?
Ja, der Tag der Aura wird heute gefeiert. Ja,
du bist noch gar nicht zu Wort gekommen. Alex, lass doch bitte mal die Erwachsenen hier reden.
Nein, heute ist der Tag der Aura.
Wahrscheinlich.
Und ich dachte, wenn wir uns schon so ein bisschen vielleicht an die jüngere Zielgruppe endlich mal ranwanzen wollen, dann müssen wir auch das Jugendwort des Jahres dann auch mal in diesen Podcast bringen. Und das passt heute. Tag der Aura wird heute gefeiert. Warum, weiß ich nicht, aber ich finde, es passt.
Ja, in Sachen Aura muss ja irgendwann auch Alex Steudel dann ins Spiel kommen, den wir heute zu Gast haben, um mit ihm so ein bisschen über die Zeit kurz nach dem Krieg dann zu reden. Er hat ja, sag mal, mit der Weisheit seines Alters, er ist der Älteste hier in dieser Runde, doch eine Menge zu erzählen. Das kann man ja auch gar nicht anders sagen. Und zumal, es macht so eine Freude, ihn einzuladen. In der Champions League haben die Schwaben, der VfL Stuttgart, der Vizemeister, ein 1:5 bekommen. Dann müssen wir doch einen Schwaben hier haben, um das Leidensszenario ein bisschen auszumalen, dass der Schwabe an sich gerne mal 1:5 verliert in der Champions League, oder?
Du hast gerade deine gesamte Aura für heute verspielt.
Ja.
Ja, erstens mal muss ich ja dazu sagen, dass ich ja kein VfB-Fan bin, denn ich bin ja hundertprozentig objektiver Journalist mit leichten Tendenzen zu den Stuttgarter Kickers. Die haben aber gestern spielfrei gehabt in der Champions League. Insofern war ich natürlich, habe ich da schon geschaut, was der VfB Stuttgart macht und bin natürlich sehr erschrocken. Auf der anderen Seite haben ja die Stuttgarter die meisten Tore geschossen gestern. Insofern tröstet das ein bisschen.
Also du und objektiv ist natürlich ein Witz in sich oder ein Widerspruch in sich. Ja. Wer Fever Pitch liest, den Newsletter, den man übrigens unter www.feverpitch.de jederzeit auch bestellen kann, kostenlos, der weiß ja, wenn du dich über den HSV äußerst, dann haben Leute Tränen in den Augen und zwar nicht vor Freude, sondern weil sie halt leiden. Bist überhaupt nicht objektiv, was den HSV betrifft. Das heißt, es war ja eine schöne Woche für dich, dass der HSV erstens den Trainer rauswarf und zweitens noch keinen neuen präsentieren kann.
Naja, also ein Trainerrauswurf würde ich jetzt nicht als für mich ein Triumph bezeichnen. Das ist ja immer, es war traurig für den Trainer. Aber ich habe natürlich das schon in mich hineingelächelt, weil es ist schon interessant, dass egal wer den Mannschaft trainiert, egal welche Spieler auf dem Platz stehen, egal wer gerade zufällig CEO oder irgendwas ist, es geht alles immer genau gleich. Ich sage ja, ein Fluch lastet auf dem HSV seit dem Abstieg. Und wir wissen ja aus der Baseball-Geschichte, so ein Fluch kann ja bis zu 100 Jahre andauern. Und
ja, du meinst die Boston Red Sox, meinst du jetzt
genau,
in dem Fall? Ja. Aber an der Stelle ist es doch ungewöhnlich, wie viel Raum und Zeit der HSV beansprucht in dieser Woche, obwohl er nur in der zweiten Liga spielt, Champions League gespielt wird, redet man doch landauf und landab, was da schon wieder beim Hamburger SV los ist. Ist das nicht ungewöhnlich?
Ja, eigentlich ist es ja toll. Es zeigt ja natürlich auch, was von in Anführungsstrichen großer Club der HSV ist, weil, wie du sagst, haben wir wirklich alle, also von Fever Pitch Newsletter über sportschau.de bis Postillon, sich alle mit dem HSV beschäftigt. Schön fand ich das Foto beim Postillon. Man zwinkert eine Sekunde oder klickt eine Sekunde zu lange mit den Augen und verpasst einen Trainerwechsel beim HSV. ja, also das zeigt schon, wie wichtig der HSV ist. Klar, also wenn jetzt in Kiel das passieren würde, würde er keinen Hahn danach krähen. Das ist ja eigentlich schon mal gut, aber natürlich ist es irgendwie auch traurig.
Heute lief mir in meinem Lieblingscafé Elbgold am Eppendorfer Baum Babak Milani in die Arme. Babak Milani, viele Podcast-Hörer kennen ihn. Er war ja schon zu Gast, um sich über den HSV zu äußern. Legende, Reporterlegende mit Schwerpunkt HSV. Und er sagte mir, er hat jetzt 31 Trainer schon erlebt beim Hamburger SV in all diesen Jahren, in denen er jetzt da ist. Also ich glaube, einen Reporter mit mehr Trainern gibt es allenfalls noch auf Schalke mit dem Peter Wenzel, auch von der Bild. Aber ich glaube, die beiden sind Rekordhalter. 31 HSV-Trainer in all den Jahren, ist ja Wahnsinn.
Es gibt es auch sehr selten, gab es sehr selten in der Geschichte des Fußballs, dass der beste Mann eines Vereins der Berichterstatter ist.
Aber eigentlich ist das heute gar nicht unser Thema, Malte, oder?
Ich meine, ich weiß auch nicht, ich dachte, wir wollten über Fußball sprechen, glaube ich.
Ich wurde eingeladen, um über Fußball zu reden heute.
Okay, dann fahre ich doch mal das Jingle gelegt, ab, damit wir tatsächlich eine inhaltliche Trennung zwischen dem Geplänkel vorne mit zweitklassigem Fußball und jetzt gleich Spitzenfußball haben.
Das Thema des Tages.
Denn es geht natürlich den deutschen Clásico. So wird er zumindest genannt. Wir hatten uns, glaube ich, an dieser Stelle, Alex und ich zumindest, schon öfter mal drüber ausgetauscht, dass wir diesen Begriff eigentlich ziemlich doof finden. Und Pitt, für dich hat dieser Clásico, wenn wir ihn so nennen, auch in diesem Jahr auch nicht so eine große Aura. Du hast im Newsletter heute extra nochmal darauf hingewiesen, am Donnerstag, dass du ihn bewusst erstmal rausnimmst.
Naja, weil ich ja weiß, dass die Schlagzeilen automatisch kommen werden und ich möchte ja die Leser von FIFA Pitch nicht überfrachten mit zu viel Bayern- und BVB-Zeugs, ja. Aber Udo Muras, unser Kolumnist für die historischen Themen des Fußballs, hat einen neuen Begriff eingeführt. Der Artikel wird am Freitag erscheinen. Er nennt das Ganze Germanico, ja. Ich glaube nicht, dass er geläufig ist, ja, aber zumindest ist der verzweifelte Versuch, ein wenig wegzukommen von diesem Clásico, weil wir sollten uns ja in der Bundesliga etwas wert sein und nicht einfach die Sachen aus Spanien übernehmen. Germanico finde ich irgendwie recht hübsch. Jetzt muss ich nur noch die Kollegen von Sky dazu bringen, dass sie diesen Begriff im Topspiel auch einführen. Aber das wird eine jahrelange Unterwanderung sein, die jetzt beginnen wird. Aber Germanico ist doch viel schöner als Clásico,
oder? Definitiv. Das andere ist auch kulturelle Aneignung, würde ich sagen.
Ganz genau. Und das wollen wir ja über Mallorca hinaus nicht uns antun.
Lieber nicht.
Nein.
Zumal es ja auch nicht wirklich den Kern trifft, denn der eigentliche Clásico Real gegen Barcelona ist ja viel mehr. Das ist ja auch mehr als Fußball. Da geht es ja auch um Politik und Freiheitskampf und was weiß ich nicht alles. Das können wir ja nur Dortmund gegen Bayern, Alex, beim besten Willen nicht auch noch aufdrücken.
Moment, ich will noch mal kurz das sagen. Alex kennt den Begriff ja nun ganz anders. Wenn die Kickers gegen VfB gespielt haben in Stuttgart, war das der Schwabico. Aber das ist jetzt nochmal ganz...
Das ist ja sogar ein Derby.
Cool. Für mich ist ja interessant, also ich finde nämlich genau auch, dass der Clásico, das ist ja wunderbar ausgesprochen, nicht Clásico, sondern Clásico, weil das Ding wird ja tatsächlich mit einem S geschrieben, auch wieder sowas, was mich stört. Es kommt ja darauf an, wie man aufgewachsen ist oder wie man denn die Bundesliga kennt. Also ich zum Beispiel, für mich ist Clásico Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern gewesen. Als Kind und als Jugendlicher, das war das Spiel. Und Clásico bedeutet ja, das war schon immer so. Und das ist eben bei Dortmund natürlich nicht so. Die haben ja damals noch irgendwie, will nicht sagen Fahrstuhlmannschaft, aber die waren ja noch lange nicht da, wo sie jetzt sind, wollte ich gerade sagen, wo sie bis vor kurzem waren. Insofern sollte man es vielleicht auch nicht so lange in dem Wort aufhalten. Immerhin weiß, glaube ich, inzwischen jeder, was damit gemeint ist, wenn man vom deutschen Clásico spricht.
Also Hauptsache Borussia, kann man ja sagen. Nun hat Borussia Dortmund, die eine Borussia, den Auswärtsfluch in der Champions League endlich besiegt. 3-0 gewonnen in Zagreb. Das ist ja erstaunlich, wenn man weiß, wie schlecht die Mannschaft auswärts in der Bundesliga gespielt hat. Nur ein einziges Pünktchen geholt, zu Hause alles gewonnen. Also du hast die Heimstärke und du hast den Auswärtsfluch belegt. Das heißt, du tankst Selbstbewusstsein. Jetzt ist doch Bayern reif und wird wundgeschossen dann im Signal Iduna Park. Dieselben Bayern, die noch nicht mal mehr Gegentore kassieren in der Bundesliga. Oder bin ich ja wieder zu optimistisch, Alex?
Ein bisschen vielleicht. Erstens mal... war der erste Auswärtssieg seit 2 Monaten ist natürlich ein bisschen ungünstig jetzt gefallen, weil sie spielen ja zu Hause gegen die Bayern. Vielleicht sollten sie jetzt ein Auswärtsspiel beantragen in München. Klar wird es ein bisschen Selbstbewusstsein geben, aber ich finde immer noch, dass die negativen Vorzeichen überwiegen. Also mal ganz abgesehen von der Stärke der letzten Wochen der Bayern. Die haben sich durchgeschüttelt. Die haben in vielen Bereichen sich verbessert. Natürlich haben die auch einen Tag längere Pause gehabt jetzt unter der Woche. Die mussten nicht nach Zagreb fahren. Das sind natürlich schon ein paar Punkte, die am Samstagabend eine Rolle spielen. Also nur ein paar, da gibt es noch einige mehr. Und nicht umsonst, ich habe gerade gelesen, also die Siegquote für für Dortmund ist, glaube ich, über 4. Also das ist ja wirklich, normalerweise hast du das bei einem Auswärtsspiel irgendwo bei Real Madrid oder so. Auch selbst die Profis in den Wettbüros sind nicht sehr optimistisch, was Dortmund angeht.
Worauf
Oder
kommt
seid ihr das etwa?
Ja, worauf kommt es denn an bei diesem Spiel? Wie hat denn Dortmund überhaupt eine Chance in diesem Spitzenspiel?
Also sie haben es ja schon so ein bisschen angedeutet gestern nach dem Spiel. Ich glaube, Lars Ricken hat gesagt, was wir brauchen, ist brutale Effizienz vorne. Das heißt, die werden natürlich nicht das Spiel machen, glaube ich. Also die Bayern werden das Spiel machen und die müssen gnadenlos sicher hinten stehen und halt darauf hoffen, dass sie relativ schnell einen Konter abschließen. Die müssen darauf hoffen, dass Gerassi fit ist. Hat er gestern schon gespielt, gleich ein Tor geschossen. Also das sind schon so ein paar Aspekte, die eintreffen müssen, damit das klappt. Sie sind natürlich auch mein FC Bayern. Ich habe ja die Aufstellung nochmal durchgeguckt. Das ist ja schon wirklich trotzdem ein krasser Unterschied, was die Qualität angeht. Und dann eben noch eine Mannschaft, die momentan ständig gewinnt. Also mir fehlt so ein bisschen die Fantasie, außer ein frühes Tor, Riesenstimmung in Dortmund und keine Ahnung, ein bisschen Chaos, Schiedsrichter nervös, dass das funktionieren kann.
Ja, vor allem der Schiedsrichter gibt sein im Klassiko sein Debüt, insofern wird er tatsächlich ein bisschen nervös sein.
Ja, genau. Allein dass das schon eine Sondermeldung war, finde ich ja schon interessant. Das zeigt ja auch, also A, entweder wie wenig los ist diese Woche oder B, wie wichtig dann vielleicht doch der Klassiko ist.
Aber ist ja auch mal ganz spannend, mal einen anderen Schiedsrichter da zu haben als immer Felix Zweier.
Das stimmt, ja.
Der ist ja quasi gebucht auf die letzten Klassikos. Ja. Wie ist der Plural? Klassikos?
Klassiker.
Genau. Klassiker. Du hast im Spanischunterricht gefehlt in der Stunde, glaube ich.
Ehrlich gesagt, ja, der Spanischunterricht ist mir immer schwer gefallen, weil du brauchst einen Knoten in der Zunge, wenn du diese Wörter als Deutscher aussprechen möchtest. Insofern bin ich doch eher dem Italienischen zugeneigt gewesen.
Also jedenfalls habe ich noch ein paar andere Daten, da ich ja natürlich vorbildlich ein bisschen recherchiert habe.
Du bist ja auch der Experte in dieser Runde angeblich.
So, ja, ich war auch schon bei vielen Spielen selber dabei. Natürlich ist in Dortmund immer was los. Nicht immer ist es eine klare Sache, weil es natürlich auch mit der Stimmung zusammenhängt. Trotzdem haben die Bayern insgesamt natürlich eine überragende Siegquote gegen Dortmund. Sie haben auch, also nicht nur gegen, sondern auch in Dortmund häufiger gegen Dortmund gewonnen als Dortmund gegen Bayern. Und die aktuelle Situation ist natürlich schon, die Bayern stehen vorne. Dortmund ist nur Fünfter, die haben 10 Punkte Rückstand. Die können 13 Punkte hinten liegen nach dem Spieltag. Und das schon nach 12 Spieltagen. Ich habe mal nachgeguckt, das gab es das letzte Mal in dieser Katastrophensaison 2014, als Klopp plötzlich sich als Letzter wiederfand. Also schon wirklich 10 Jahre her, dass der Abstand so riesig war. Oder also wenn er denn so sein sollte. Ich glaube zwar nicht, dass das jetzt im Kopf des Spielers der Rolle spielt, aber die Statistik lügt ja nicht immer.
Aber das letzte Mal, dass die Bayern 7 Spiele in Folge zu 0 gespielt hatten, war vor 13 Jahren, 2011. Und da ist, glaube ich, am Ende des Jahres nicht der FC Bayern Meister geworden, sondern die Dortmunder.
Ja, jetzt haben wir's.
Wieso? Da jetzt ist jemand vorbereitet, Alex. Ja, du hast ein bisschen Kicker nachgelesen. Er ist dann ganz tief eingestiegen in die Annalen dieses
Spiels. Das weiß ich aus leidvoller Erfahrung noch.
Ja, wir haben eben über die Qualität der Mannschaft gesprochen. Es gab ja immer die wirklich Horrorfrage aus Sicht von Borussia Dortmund. Welcher Spieler von Borussia Dortmund würde sich in der Elf von Bayern München durchsetzen? Wer wäre eine Verstärkung? Wer fällt dir auf bei Borussia Dortmund? Wer hätte das Zeug, beim FC Bayern zu spielen? Instinktiv würde man ja sofort Gyarassi rufen und dann sieht man Harry Kane, der ja einen Rekord nach dem anderen hier aufstellt, ja. Und Hattricks dann aufstellt und da gehen die Bälle aus, weil er ja nach 3 Toren immer seinen Spielball behalten darf und lässt sich das unterschreiben. Bayern haben ja den Witz gemacht, da gehen uns gerade die Bälle aus. Wer sonst bei Borussia Dortmund hätte das Zeug, im Kader des FC Bayern Punkte zu sammeln?
Das war ja früher immer ein beliebtes Spiel vor solchen Begegnungen, dass man Spieler für Spieler verglichen hat und dann immer 1-0, 1-1, 1-2, je nach Spieler, so wie endet das, habe ich auch mal durchgespielt. Da tue ich mich wirklich schwer. Also da finde ich eigentlich keine Position, wo ich sagen würde, da ist Dortmund besser besetzt. Ich würde es mal, auch wenn das fast Gotteslästerung ist, die einzige Position, wo man vielleicht noch ein bisschen diskutieren könnte, wäre Torwart, Neuer, Kobel. Kobel ist auch ein sensationeller Torwart. Neuer ist jetzt aber auch in letzter Zeit stark gewesen. Also auch da würde ich eher auf Unentschieden sozusagen tippen. Aber natürlich die Abwehr bei Bayern momentan überragend. Defensive Mittelfeld bei Bayern überragend. Klar, Felix Bätscher ist momentan echt in Topform. Da würde ich vielleicht sagen, statt Goretzka, da vielleicht sozusagen Vorteil Dortmund. Aber auch dann, wenn du nach vorne gehst, da ist schon in allen Bereichen Bayern hat ganz klares Übergewicht. Und man darf ja auch nicht vergessen, die Bayern haben ja auch noch den Kader, ne? Wenn du überlegst, wer da jetzt alles auf der Bank sitzt, ne? Sané, Gnabry, Müller, dann hast du echt richtig starke Spieler, die verletzt sind. Also Palinja, Pavlovic, Stanisic, Ito brauchen wir gar nicht reden. Und trotzdem spielen die so stark. Also man sieht ja, was die für einen Kader haben und wie überlegen die eigentlich sein müssten, wenn man es jetzt rein sozusagen nach der Theorie betrachtet.
Vor allem spielt ja im Moment auch die Mannschaft, die im letzten Jahr fast noch kollektiv vom Hof gejagt worden wäre. Die Neuzugänge, Olise vielleicht, der dann immer mal reinkommt, aber momentan auch nicht seine beste Form hat, der sitzt ja jetzt eben auch erstmal auf der Bank und alles, was da sonst so in der Startelf steht, ist schon ewig da.
Ja, also Olise profitiert natürlich ein bisschen davon, dass der Sané nicht auf die Beine kommt, Aber wir haben ja auch gesagt, okay, jetzt ist Palinha da, jetzt läuft es richtig gut bei Bayern, jetzt hat er sich verletzt und es läuft trotzdem gut bei Bayern. Und ja, du hast recht, das ist schon interessant, das, was Trainerwechsel in den Köpfen auch ausmacht, glaube ich. Ne? Also wir haben jetzt schon viel gelesen darüber, wie das Kompanie einen guten Draht zur Mannschaft hat, dass der gut kommuniziert, dass er alle mit ins Boot holt. Und Tuchel war natürlich völlig anders. Ne? Der hat die Spieler ja auch gern mal verstört und der hat auch mal sozusagen Sachen gesagt, die nicht mal wir verstanden haben. Das ist natürlich schon ein wichtiger Aspekt. Und auch, dass er ein bisschen dazugelernt hat nach dem Barcelona-Spiel, dass er halt gesagt hat, okay, lass uns mal 5 Grad kühler spielen. Und das funktioniert ja auch sehr gut. Ja, aber grundsätzlich schon interessant, dass eigentlich dieselbe Mannschaft ist wie letztes Jahr. Und die haben natürlich auch, darf man auch nicht vergessen, die haben auch genauso viele Punkte bisher geholt. Aber das Umfeld ist natürlich irgendwie gerade ganz anders. Es fühlt sich auch alles ein bisschen anders an.
Ich war vorigen Samstag im Volksparkstadion und habe mit den Kollegen gesprochen, die regelmäßig über den Hamburger SV berichten. Und die haben mir mal erzählt, wie das damals war, Mitte der Nullerjahre, als Vincent Kompany, den Namen Vincent hat er ja tatsächlich in Hamburg erworben, eigentlich heißt er ja Vincent Kompany, also etwas französischer ausgesprochen, wie das damals war, als er zum HSV gekommen ist. Pressekonferenz, Nadelstreifenanzug, sehr, sehr breitbeinig aufgestellt, voller Selbstbewusstsein. Und jetzt sehen wir Kompany beim FC Bayern. Ich finde, sehr demütig, sehr bodenständig, sehr vernünftig, vielleicht deswegen auch einen sehr, sehr guten Draht. Ich habe immer das Gefühl, er hat den richtigen Tonfall in seiner Stimme. Matthias Sammer lobt ihn, er würde agieren nicht wie ein junger Bundesliga-Trainer, sondern wie ein erfahrener 65-jähriger Bundestrainer, weil er so umsichtig ist. Ist diese Wandlung zu erklären, kommt die von Kompany selbst heraus oder weil dann doch der Verein Bayern München noch größer ist als Manchester City und man dann vielleicht auch etwas demütiger wird, wenn man beim deutschen Rekordmeister arbeitet?
Also ich glaube, der hat in Manchester wahrscheinlich natürlich, oder nicht wahrscheinlich, so der hat da sich jahrelang am besten Trainer der Welt ein paar Scheiben abschneiden können.
Pep Guardiola?
Ich war ja am Anfang bei Pep Guardiola und ich war natürlich auch skeptisch am Anfang, aber als Kalle Rummenigge hat es, glaube ich, gesagt, als er Pep Guardiola angerufen habe und der sofort gesagt hat, 100% ja, dann das sagt er ja auch nicht einfach so. Ne? Es gibt ja Spieler, die eben schon als Spieler zeigen, dass sie wie ein Trainer denken können, dass sie das Auftreten haben, dass sie sich entwickeln. Und das scheint bei ihm der Fall zu sein. Aber ich sage das immer wieder dazu, wir dürfen nicht vergessen, dass die Bayern noch nicht die ganz großen Aufgaben gelöst haben. Die haben in der Bundesliga, wenn man sich das mal anguckt, jetzt wirklich viele Wochen hintereinander relativ leichte Gegner gehabt. Sie haben nach wie vor gegen die ganz wichtigen Spiele nicht gewonnen. Da fehlt, finde ich, noch ein, zwei Erfolgserlebnisse gegen absolute Top-Mannschaften fehlen noch, bevor man das endgültig bewerten kann. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, jetzt haben wir ganz viel BVB-Bashing gemacht. Man darf auch nicht vergessen, dass Dortmund momentan unter den besten Mannschaften Europas steht und nicht irgendwie nach 2 Spieltagen auch relativ leichte Gegner gehabt und auch gegen den einzig richtig schweren verloren. Aber sie stehen immerhin da oben in der Champions League, in der schier endlosen Tabelle der Champions League unter den ersten 8. Also das sind auch so, man muss auch mal immer ein bisschen die andere Seite noch sehen und vielleicht auch mal ein bisschen beiden Mannschaften noch ein bisschen Zeit lassen oder beiden Trainern.
Wie würdest du denn diese, jetzt weil du sagst, sie hatten jetzt auch nicht das ganz, ganz schwere Programm Zagreb, wenn jetzt alle so jubeln, oh, Auswärtsfluch geboren. Es war Zagreb, die sind bei den Bayern mit 2-9 untergegangen. Das muss man ja auch ein bisschen relativieren. Klar. Oder würdest du das nicht mehr so vergleichen, Zagreb vom Saisonbeginn zum Zagreb jetzt?
Ist natürlich schon was anderes, ob man natürlich gegen irgendwie eine englische Mannschaft gewinnt oder gegen eine spanische Mannschaft oder gegen Atletico Madrid oder so oder gegen Zagreb. Aber wir wissen ja alle, was das für Stolperfallen sind, Auswärtsspiele in der Champions League. Und die Mannschaften, die sind ja nicht zugelost worden der Champions League. Die haben ja auch im letzten Jahr gute Leistungen gebracht. Und da kann immer irgendwas passieren. Ich meine, ich sag nur Roter Stern Belgrad gegen VfB Stuttgart, 5-1. Ich meine, solche Sachen können schon passieren. Da muss man schon auch anerkennen, wenn man da so gut spielt und so sicher quasi gewinnt, so ein Spiel, das sagt schon auch was aus.
Zurück zum Germanico. Du hast eben das Abwehrzentrum von Bayern München gelobt mit Kim und Upamecano in der Grundaufstellung. Die Dortmunder setzen auf zwei Deutsche mit Anton und Schlotterbeck. Muss man die Brüste nicht dafür loben, dass sie versuchen, ein bisschen das Herzstück der Abwehr dann auch mit Nationalspielern, also mit deutschen Nationalspielern zu bestücken, statt sich dann tatsächlich Legionäre anzulachen? Oder ist das so eine Denkweise aus der alten Zeit?
Also ich glaube nicht, dass die sagen, wir müssen jetzt unbedingt deutsche Spieler finden, weil wir was für die Nationalmannschaft machen wollen. Ich glaube, das ist einfach ein positiver Seiteneffekt, dass sie das machen. Ich glaube, es hat natürlich eher Gründe, dass es günstiger ist, als sich zwei Spieler zu kaufen, die in der Summe, keine Ahnung, was haben Upamecano und Kim gekostet, zusammen wahrscheinlich sowas wie 70 oder 80 oder 90 Millionen Euro. Und Anton und Schlotterbeck sind natürlich deutsche Spieler, die hier aufgewachsen sind, sportlich aufgewachsen sind und die eben auch nicht so viel Geld kosten. Aber ja, natürlich finde ich es positiv. Ob man sie dafür loben muss, ich weiß nicht so genau. Das sozusagen der Ansatz ist bei Borussia Dortmund.
Naja, der FC Bayern hatte schon mal den Anspruch gehabt, den FC in Deutschland zu sein. Und jetzt stellt man ja fest, dass die Nationalspieler, also die deutschen Nationalspieler, vornehmlich gerne auch so Clubs wie VfB Stuttgart, Bayer Leverkusen oder eben Borussia Dortmund dann letzten Endes kommen und nicht mehr mehrheitlich vom FC Bayern. Das ist ja das schon ein Trend oder ist das eine Momentaufnahme? Die Frage darf man ja stellen.
Also wahrscheinlich ist es insofern ein Trend, dass es eben der Entwicklung der Nationalmannschaft zu verdanken ist, wie halt in den letzten 10 Jahren extrem geschwächelt hat und auch nicht die ganz großen Spieler mehr hervorgebracht hat. Und dann ist es auch nur eine Konsequenz, dass natürlich der FC Bayern sich auch keine deutschen Spieler mehr holt, weil die wollen ja die Champions League gewinnen.
Oder nicht mehr bekommen wie Florian Wirtz, ne? So.
Ja, also den werden sie natürlich schon irgendwann bekommen. Der ist ja noch sehr jung, also glaube ich zumindest. Aber da sind halt ein paar andere Spieler unterwegs. Und vor allem aus England, das hat sich natürlich extrem geändert in den letzten 10 Jahren. Und da haben sie sich ja jetzt auch deshalb dort bedient im Sommer. Und ja, natürlich finde ich es besser, wenn da noch ein paar Spieler spielen, die vielleicht auch aus der Gegend kommen. Das finde ich immer positiv. Das war auch beim VfB Stuttgart, als er in der großen Krise war, der große positive Aspekt. Da verzeihen die Zuschauer auch ein bisschen mehr, wenn sie das Gefühl haben, da sind Spieler auf dem Platz, die schwätzen Schwäbisch und die gehören irgendwie wirklich zu diesem Verein, sind nicht irgendwelche Legionäre. Aber der FC Bayern ist inzwischen so groß, dass er vielleicht sich nicht mehr sozusagen das leisten kann, da so sehr ein Augenmerk drauf zu haben. So, und trotzdem haben sie ja Neuer, Kimmich, Goretzka, Musiala, diese 4 werden wahrscheinlich spielen am Wochenende. Und fast hätte ich Leimer gesagt. Und das sind ja trotzdem ja ein paar Spieler, ne? Und wenn ich jetzt durchgehe, sind es in Dortmund 3, 4, 5. Das sind es auch als nur ein Spieler mehr in der voraussichtlichen Startelf. Ein deutscher Spieler mehr.
Wobei ja auch Julian Brandt jetzt gerade wahrscheinlich angeschlagen sein wird und gar nicht laufen kann. Süle war ja auch schon im Gespräch für die Anfangsformation dann. Der Ex-Bayer, der ja bei Bayern dann auch mehr oder weniger ja aussortiert wurde, genau wie Sabitzer. Also Dortmund ja auch dann eher in den letzten Jahren so eine Zweitvertretung von Bayern gewesen, wo, ich will jetzt nicht sagen Resterampe, das wäre jetzt fies.
Naja, die Bayern haben ja auch Dortmunder geholt, so ist es ja noch nicht, ne?
Ja, aber dann ein anderes Board, ne? Die sind ja bei Dortmund nicht gegangen worden oder genötigt worden, vielleicht zu gehen, Götze und so, die hat Dortmund ja nicht freiwillig abgegeben.
Und Hummels ja, aber damals. Guerrero fällt mir jetzt nochmal ein, ganz früher mal Götze, Hummels sind ja schon Spieler, die dann von Borussia Dortmund direkt zu den Bayern rüber gewechselt sind.
Das stimmt, aber ja eben nicht, weil sie bei Dortmund nicht mehr für tauglich befunden wurden.
Das stimmt, ne? Haben sie noch ein bisschen Geld gekriegt, ja. Und Dortmund hat viel Geld auch wieder zurücktransferiert, um eine Rückholaktion zu machen, wie beispielsweise eben bei Götze und bei Hummels. Wahrscheinlich haben die Bayern sich gerne bedient und Dortmund hat auch so gerne dann die Rückholaktion gestartet, weil man dann an die gute alte Zeit geglaubt hat.
Das wahrscheinlich. Alex, du hast vorhin gesagt, Klassiko begleitet dich ja auch schon sehr, sehr lange. Was ist denn dein Lieblingsduell zwischen Dortmund und Bayern aus deiner Reporterzeit gewesen? Hast du da noch besondere Erinnerungen an ein ganz besonderes Spiel?
Also ich kann mich an ein Spiel erinnern, das lustigerweise, glaube ich, 1-1 ausging. Vielleicht erinnerst du dich auch noch. Das war zu der Zeit, als wir noch bei der Welt waren. Das war ein unfassbarer Kampf. Ich glaube, es gab nie so viele gelbe und rote Karten in einem Spiel. Es muss irgendwie 2000, 2001 oder so gewesen sein.
7. April 2001.
Ein sensationelles, das gleich weiß, ist ja unglaublich. Ein sensationelles Spiel, also wie ein einziges Wunder. Irgendwie die Leute waren so fassungslos begeistert, weil das so ein Kampf war. Weil Lisa Razou war noch dabei und so weiter. Und ich kann mich ja besonders daran erinnern, weil ich wirklich total krank ins Stadion ging und danach gesund war. Das ist nicht kein Spaß. Ich hatte Fieber, ich dachte, das gibt's doch gar nicht. Dann habe ich da im Presseraum, gibt's ja immer Hühnerfrikassee, ist ja immer gut gegen Erkältung. Für die Nicht-Experten Hühnerfrikassee, ich weiß nicht, ob es das heute noch gibt. Damals war das ja, weil Hühnerfrikassee ja auch quasi gelb-schwarz ist, also wenn das wohl schön durch ist, habe ich gegessen.
Wie kommst du jetzt von Klassiko auf Hühnerfrikassee?
Das ist wirklich so. Nicht, ja. Es ist wirklich so. Ich war nach der Halbzeit, ging es mir viel, viel besser. Und dann dieses Spiel, ich war richtig beseelt danach. Mhm. Und das ist für mich wirklich das absolute Highlight-Spiel gewesen. Also auch wirklich die Stimmung und dieses. Und der Schiedsrichter hat jetzt nicht, die Leute haben jetzt nicht so auf den Schiedsrichter geschimpft, sondern es war halt einfach, die haben sozusagen mit dem Messer in den Zähnen gespielt, beide Mannschaften. Es war ein richtig, richtig geiles Spiel.
Wenn ich an den Klassiker denke, ich denke immer an die Szene, wie Oliver Kahn mit Kung-Fu-Flug auf Chapuisat drauf ist und Eiko Herrlich am Hals geknabbert hat. Udo Muras hat ein wunderschönes Stück dazu geschrieben, wird am Freitagmorgen erscheinen und erinnert einfach an die 5 größten Klassiko-Duelle zwischen Bayern München und Borussia Dortmund. Und natürlich ist dieses Spiel die Nummer 1, aber es ist noch viel mehr passiert. Wie oft Uli Hoeneß ausgeflippt ist, also wirklich ein Genuss, dieses Stück zu lesen, kann ich jedem nur empfehlen. Da darf man sich drauf freuen, ja. Wenn man das dann so liest, dann erinnert man sich an die Szenen, aber auch noch die Zitate dazu. Da denkt man manchmal, mein Gott, früher war die Bundesliga noch viel wilder. Werden wir auch eine große Rauferei am Samstag erleben, weil es geht ja für Borussia Dortmund daran, in Schlagweite von Bayern München zu bleiben. Und Bayern München will einfach zeigen, dass sie nach der Zwangspause voriges Jahr bei der Meisterschaft, Bayer Leverkusen hat das Double gewonnen, zurück sind am Platz an der Sonne. Das ist ja für alle Bayern-Lieder immer eine Frage, dass man irgendwas mit der Sonne dann auch nochmal betonen kann, Freunde der Sonne, ne?
Ja, also gut, dass du das sagst, also Leute wie Effenberg oder auch Lisa Razou, das waren ja wirklich Spieler, die im Notfall auch mal richtig gnadenlos sozusagen die Verhältnisse zurechtgerückt haben, körperlicher Gewalt in solchen Spielen. Das ist heute, gefühlt nicht mehr so extrem. Es gibt nicht mehr diese Spieler, die, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass ein Musiala, ein Kimmich vielleicht noch eher, sozusagen da so einsteigt. Aber der Effenberg war ja bekannt dafür, dass wenn es nicht richtig lief, dann hat er halt so bis 5 Millimeter vor der roten Karte agiert immer. So,
er hat schon auch rote Karten gesehen gegen Bayern
München. Hat er auch, ja, Dortmund, hat er auch,
ne? Unter anderem im Spiel, was du angesprochen hattest.
Alex, genau, ne?
So. Er ist nicht umsonst, ist er auch all-time irgendwie unter den Top 3, glaube ich, was gelbe Karten angeht in der Bundesliga. Aber gefühlt war das früher, da war auch noch ein Kahn, hast du ja gerade erzählt, hinten drin, ein Neuer ist ja eher eine ruhige Natur. Damals war mehr Feuerpotenzial als heute. Heute wird es, glaube ich, eher spielerisch gelöst. Vielleicht werde ich am Sonntag total bereuen, dass ich das gesagt habe, aber heute werden die Dinge meiner Meinung nach eher spielerisch gelöst als sozusagen mit hochgekrempelten Ärmeln.
Was ja auch gut ist. Ich meine, ein bisschen mehr Fairness, aber uns hat's natürlich immer auch gefallen, diese extrem emotionalen Geschichten dann auch darum zu transportieren. Das habt ihr ja eben dann auch, wenn ihr das Video seht auf YouTube unseres Podcasts, die leuchtenden Augen, als Alex und Pitt eben von diesen Situationen damals erzählt haben. Das ist schon was, was auch hängen geblieben ist. Mir ist übrigens dieses Spiel, weil du vorhin sagtest, Alex, dass der das weiß. Mein Premiere-Receiver damals war ein paar Tage vor dem Spiel kaputt gegangen. Und ich habe ausgerechnet an dem Tag, als es dann stattfand, morgens den neuen gekriegt und konnte ihn austauschen. Und dann hat er schon gebetet, dass ich dieses Spiel sehen kann. Und ich wurde auch nicht enttäuscht. Deshalb hat sich das so eingebrannt.
Ja, ihr Sofagucker, ich bin natürlich am Samstagabend im Stadion.
Ja.
Ich werde mir Borussia Dortmund gegen Bayern München dann live anschauen. Da freue ich mich aber wirklich schon sehr darauf, weil man will das Knistern ja mitbekommen. Ich war leider schon bei zu vielen Spielen von Borussia Dortmund bei Bayern München, wo sie dann so 5 Stück dann kassiert haben. Die BVB-Fans erinnern sich mit Schmerzen daran, wenn FC Bayern dann mal ernst gemacht hat und man wie geschlagener Hund dann aus dem Stadion schleichen musste. Also da sind wir uns doch einig, dass wir das nicht wollen, dass es da schnell zu klaren Verhältnissen kommt. Dann lieber, wir erinnern uns an das modeste Kopfballtor, mal so kurz vor Schluss mit Schlusspfiff 2-2 geköpft und der arme Karl-Heinz Rummenigge auf der Ehrentribüne bekam eine volle Ladung westfälisches Bier dann über den Kopf geschüttet. Das sind doch Emotionen, die lieben wir doch am Fußball.
Pass aber auf, Pitt, im Stadion. Du warst ja schon ein paar Mal dieses Jahr in Dortmund. Falls es regnen sollte, zieh dir eine Jacke an. Wir kennen die Szenen alle von der EM noch, wo ja wirklich das Stadion fast unterging. Setz dich nicht unter diese Traufe.
Ja, diese Traufe ist ja direkt an der Ecke, wo die Gästefans stehen. Also das heißt, die Bayern-Fans müssen ein bisschen vorsichtig sein. Ich sitze auf der Gegentribüne, ziemlich in der Mitte. Und aber auch da muss man vorsichtig sein. Das schlimmste Spiel, das ich erlebt habe, und ich hatte wirklich Glück, war das legendäre Spiel zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04. Die Dortmunder führten zur Halbzeit 4-0. Es ging noch 4-4 aus. Und also wasserfallartig flog das Bier von den oberen Rängen nach unten auf die Pressetribüne. Mein Kollege Peter Müller rechts von mir wurde klitschnass inklusive Computer. Und ich war genau an der Grenze, um nicht nass zu werden. Ich hatte wirklich Glück gehabt. Insofern scheine ich da auch ein Händchen zu haben, wo ich auf der Pressetribüne sitzen werde. Also das will ich mir tatsächlich auch ersparen. Aber natürlich wird es ein bisschen kühl werden und ich werde mich gut geschützt dann so setzen, dass wir am Montag auch wieder einen schönen Podcast machen können.
Oh, jetzt hast du es aber schön abgerundet, Pitt.
Perfekt, perfekt. Deine Aura, Pitt, so ist es einfach.
Meine Aura strahlt ab. Es deutet schon wieder Pippi in den Augen. Das ist so schön, wenn er sich freut, so innerlich.
Kein Wunder, fangen Gottschalk und Aura beide mit A an, oder wie war das nochmal? Das
ist so ähnlich, ja.
Naja.
In dem Sinne, ich wünsche euch allen einen schönen Spieltag, euch zu Hause natürlich auch. Bitte euch noch um ein paar Rezensionen und Abos natürlich für den Podcast.
Ich bin enttäuscht von dir.
Warum?
Das ist der Moment, wo eigentlich die Glaskugel hier auf den Tisch muss.
Ich wollte sie euch heute ersparen, weil wir haben ja am Montag, wann war es? Am Heiko Niederer von Bild hat mir ja die Glaskugelfrage am Montag eigentlich schon beantwortet und hat gesagt, es gibt einen deutlichen Sieg der Bayern. Aber dann frage ich euch auch, was glaubt ihr denn, wie es ausgeht?
Na, Alex?
Ich habe 1-3 getippt.
Ich tippe ein 1-1.
Ich glaube, knapp für die Bayern wird es ausgehen. Und ich hoffe, dass Heiko Niederer mit der Prognose für den Dienstag gegen Leverkusen jetzt nicht aus Bayern-Sicht unbedingt recht hat. Aber da kümmern wir uns dann wahrscheinlich dann in der Vorschau am Montag drum. Es sei denn, es passiert natürlich was ganz anderes, Verrücktes noch.
Wir haben hier einen Kickers-Sympathisanten mit Alex Steudel, einen Bayern-Sympathisanten mit Malte Asmus und die Stimme der Vernunft in meiner Person. Insofern ist das hier eine gesunde Mischung.
Und die kriegt ihr immer im FIFA-Pitch-Podcast. Danke euch beiden. Und viel Spaß.
Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräfte-Coachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.